Na, wenn wir Vivantes betrachten, dann muss man sagen, wir sind ja zu drei Viertel weiblich.
Und das ist ein Attraktivitätsfaktor, durchaus.
Aber wenn beide gleich gut sind, dann haben wir eben auch unseren Frauenförderplan, der dann sagt, dann möchten wir die weibliche Bewerberin haben.
Bauernfeind Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft.
Das Thema Diversity und Frauenanteil war bereits Thema in meinem letzten Podcast mit Herrn Alkemper. Während in den USA diese Begriffe zu Feindbildern werden, hat Vivantes das Thema vor kurzem mit einer eigenen Referatsposition aufgewertet. Braucht die Gesundheitswirtschaft, die sowieso sehr weiblich ist, einen solchen Fokus? Und wenn ja, was sind die Ziele? Mein Name ist Frank Bauernfeind. Ich bin Personalberater für die deutsche Gesundheitswirtschaft und unterhalte mich zum Thema Diversity und Frauenförderung heute in Berlin mit Frau Dorothea Schmidt, Geschäftsführerin Personal, und Frau Ina Kolle, zuständig für Frauenförderung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Guten Tag, Frau Schmidt. Guten Tag, Frau Kolle. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf in Berlin. Wir sitzen ja hier sozusagen in der ehemaligen Einflugschneise von Berlin-Tegel. Und das ist wahrscheinlich hier ruhiger als früher, als die Flugzeuge drüber gedonnert sind. Ganz im Gegensatz zum Gesundheitswesen. Damit möchte ich heute vielleicht anfangen, auch wenn wir heute ein anderes Thema haben, zuerst mal zu fragen, wie es denn Vivantes als Unternehmen geht. Die aktuellen Zahlen 2024 sind ja jetzt auch durch die Presse gegangen mit 146 Millionen. Auch der Plan, das nochmal zu senken bis 2029. Deswegen einfach erstmal die Frage, wie geht's Vivantes, Frau Schmidt, und was tut sich, vor welchen Herausforderungen sehen Sie Ihre Unternehmensgruppe, Ihr Unternehmen?
Also grundsätzlich geht's Vivantes gut, muss man sagen. Das ist ein tolles Unternehmen, wo viele, viele Menschen mit viel, viel Kraft und Engagement tolle Gesundheitsleistungen bringen. Auf der anderen Seite geht's uns wie vielen anderen Krankenhäusern in Deutschland, dass wir auch aufgrund der Finanzierungssituation, auch der Entwicklungen der letzten Jahre, in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation sind. Das haben wir erkannt und haben im vergangenen Jahr auch gesagt, da müssen wir mit umgehen, dem müssen wir uns stellen, und haben ja ein Sanierungs- und Neuausrichtungsprogramm entwickelt innerhalb der Geschäftsführung, aber auch mit vielen Beschäftigten im Unternehmen. Das war uns wichtig, also nicht mit Beratungsunternehmen, sondern die eigene Expertise nutzen aus dem Unternehmen heraus. Das hat unser Aufsichtsrat für gut befunden, und jetzt sind wir auf dem Weg, das Unternehmen mit gesundem Menschenverstand und Augenmaß, aber konsequent wirtschaftlich wieder in die richtige Richtung zu entwickeln. Und darüber hinaus, und das geht ja auch allen Krankenhäusern so, bereiten wir uns oder beschäftigen wir uns natürlich sehr stark mit der Krankenhausstrukturreform. Sind da, glaube ich, sehr gut in den Vorbereitungen, warten auf das, was jetzt ja auch noch vom Gesetzgeber und auch von den Ländern kommen muss, und sind da aber guter Hoffnung, dass wir das als großer kommunaler Krankenhauskonzern in Berlin gut gestemmt kriegen werden. Hm.
Können Sie nur ganz kurz, ich will das Thema nicht ganz ausweiten, weil wir heute ja zu einem anderen Thema sprechen, aber können Sie kurz umreißen, wie das gelingen soll? Weil ich meine, gelesen zu haben, dass auch Sie gesagt haben, dass das eigentlich beim Thema Personal der Rotstift nicht angesetzt werden soll. Also Sie haben ja, glaube ich, eher auch aufgebaut und haben letztes Jahr auch, wenn meine Information richtig ist, sogar 5% mehr, also Steigerung in den Fallzahlen gehabt. Also wie soll das gelingen?
Na, wir schauen natürlich zunächst mal auch im Sachkostenbereich. Da gibt es erhebliche Potenziale, die wir heben müssen und werden. Also Stichwort Einkaufsgemeinschaft, dass man sich alle Verträge anschaut. Ne? Wo kann man was sparen, wo kann man was optimieren? Da gibt es eine ganze Menge, was man da tun kann, dass wir eben jeden Euro, den wir einsetzen, auch wirklich klug und an der richtigen Stelle einsetzen und eben auch überlegen, wo können wir was weglassen, wo brauchen wir was vielleicht auch nicht. Und ja, wir haben gesagt, wir wollen beim Personal sozialverträglich vorgehen. Also es soll keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Wir wollen auch keinen Sanierungstarifvertrag abschließen. Das gab es ja in der Vergangenheit alles schon mal bei Vivantes. Aber wir müssen natürlich schauen, wie setzen wir das Personal an welcher Stelle sinnvoll ein? Da kann man auch vieles optimieren und vieles besser machen. Und die Leistung muss natürlich kommen. Also das sagen wir auch unseren Beschäftigten immer wieder. Der Benchmark ist 2019. Welche Leistung hatten wir da im Verhältnis zu welchem Personal? Da sind wir noch ein Stück entfernt, aber auf einem guten Weg, das auch wieder zu erreichen. Und so hoffen wir, dass wir Stück für Stück dann eben im Hinblick auf das Sanierungsziel auch in die richtige Richtung gelangen.
Mhm. Gut, vielen Dank. Das war mir einfach wichtig, einfach mal erstmal zu hören, wie es Vivantes geht und wenn man die Zahlen schon in der Presse hört, dann darauf einzugehen. Aber wir sind heute hier zusammen zum Thema Frauenförderung, Diversity, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das ist Ihre Stabsstelle, Frau Kolle. Sie beschäftigen sich ja schon seit den 90er Jahren mit dem Thema. Deswegen will ich mal so anfangen. Was hat sich denn seitdem positiv wie negativ getan?
Ja, das Thema begleitet mich schon sehr lange, wie Sie sagen. Und ich habe mal aus der Perspektive der gewählten Frauenvertretung damit angefangen und bin jetzt seit November in der Stabsstelle und kann nur sagen, dass so rückblickend sich bei dem Thema viel bewegt hat, weil es an einer große Bedeutung gewonnen hat, mit der Ende der 90er Jahre überhaupt nicht zu rechnen war. Weil begünstigt dadurch, dass immer mehr Frauen zum Beispiel auch in den ärztlichen Dienst gekommen sind, was ja im Krankenhaus eine große Rolle spielt. Zuvor waren wir ja ausschließlich im Pflegebereich, haben wir die vielen Frauen, hat es nochmal eine andere Präsenz bekommen. Und insofern ist das etwas, wo ich sage, da hat das dazu beigetragen, dass es eine Entwicklung gibt. Natürlich auch die Entwicklung des Fachkräftebedarfs, dass es darum geht, dass wir die qualifizierten Frauen, die wir im Unternehmen auch halten wollen, da ein Angebot schaffen wollen. Und auch der Wechsel aus der puren Interessenvertretung dann in die Management-Ebene hat nochmal dem Thema eine Bedeutung gegeben, eine Hervorhebung. Und im nächsten Schritt, aber da kommen wir ja vielleicht auch nochmal dazu, mit der Einrichtung der Stabsstelle eine höhere Sichtbarkeit. Und was das Thema auch befördert hat, ist so mit Blick auf die ganze Frage Vereinbarkeit, Elternzeit und so, dass es da auch eine Veränderung im Verhalten bei den jungen Männern gibt, die heutzutage ja nicht mehr sagen, nur der Beruf ist meine Erfüllung, sondern dass es da auch das Bedürfnis gibt, so Beruf und Privatleben zu leben. Und das heißt ja nicht nur Vereinbarkeit dann auch mit Familie, sondern auch mit anderen persönlichen Bedürfnissen. Und insofern hat sich seitdem wirklich auch viel bewegt. Es ist auch in der Öffentlichkeit viel mehr in Blick geraten, hat eine sehr viel höhere Bedeutung, auch auf politischer Ebene. Und wenn Sie ihn fragen, so nach dem Negativen, spontan fällt mir da eher ein, dass so dieses Thema Rollback ja gerade in den Köpfen ist. Und das nehme ich schon auch wahr, dass es dafür Ansätze gibt, hoffe aber, dass so das Erreichte und was wir zum Positiven erreicht haben, da auch gut halten können.
Ja, das ist in der Tat, es war auch in der Tat mein Treiber, das Thema auch nochmal einfach in meinen Podcast mit aufzunehmen, weil natürlich, das sehen wir in Amerika jetzt, das sehen wir in Europa, in Ungarn. Ja, ich will es natürlich jetzt nicht auf die Spitze treiben, aber wenn natürlich der Frauenanteil im Bundestag zurückgeht, ich komme ja aus Bayern, Söder und Aiwanger kriegen bei Wognes ja schon entsprechende Schweißausbrüche. Also Frau Schmidt, warum ist für Sie das Thema Frauenförderung im Krankenhaus so wichtig, weil der Anteil ja entsprechend so hoch ist und wo man dann sich fragen muss, braucht man eine Frauenförderung? Also kurz gefragt, warum ist das Thema für Sie wichtig und warum haben Sie es auch vor kurzem dann auch nochmal aufgewertet inhaltlich?
Na, wenn wir Vivantes betrachten, dann muss man sagen, wir sind ja zu 3/4 weiblich. Mhm. Also 3/4 unserer Beschäftigten sind weiblich. Und ich denke, wir vergeben uns eine große Chance, wenn wir uns nicht ein Stück weit auch gerade auf diesen Anteil unserer Beschäftigten fokussieren. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kann ich das tun? Na, und ich kann es natürlich besonders gut tun, indem ich sage, ich schaue das eben auch in Führungspositionen, also die Dreh- und Angelpunkte im Unternehmen, eben auch möglichst viele weibliche Beschäftigte beschäftigt sind sozusagen, weil weibliche Beschäftigte, glaube ich, auch nochmal einen anderen Fokus auf die Dinge mitbringen. Ne? Also Männer und Frauen ticken ein Stück weit unterschiedlich. Das ist, glaube ich, allen bekannt, wissen alle. Und die Mischung macht's in der Führung. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir das Mischungsverhältnis noch ein bisschen zugunsten der Frauen auch optimieren, weil uns das, glaube ich, gut tut. Und meine Erfahrung ist, dass man Menschen in der Regel am ehesten überzeugt bekommt, wenn man Dinge tut. Also wenn man vorlebt und Dinge tut und nicht nur schlaue Sprüche auf Folien schreibt. Mhm. Und vor dem Hintergrund habe ich gesagt, ich möchte gern in meinem Geschäftsführungsbereich auch nochmal ein Zeichen setzen oder ein Signal und habe eben diese Stabsstelle etabliert, um auch nochmal zu zeigen, dieses Thema ist mir so wichtig, dass es eben auch mit einer eigenen Stelle sozusagen realisiert wird oder ausgefüllt wird, wo sich eben eine Person, hier jetzt ganz konkret Frau Kolle, wirklich ausschließlich mit den Themen beschäftigen kann, was eben nochmal was anderes ist, ob man das eben irgendwo zusätzlich macht, ne, so mit angedockt, oder ob man sagt, ich konzentriere mich wirklich mit meiner ganzen Arbeitskraft und mit dem ganzen Engagement, und das ist ja bei Frau Kolle so, eben wirklich auf dieses Thema.
Eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage: Wenn es jetzt nicht nur auf Folien stehen soll, sondern sich auch wirklich konkret zeigen soll, Frau Kolle, ist ja auch so ein bisschen mein Anspruch hier im Podcast, so ein Best Practice zu geben in die Krankenhaus-Community. Was sind denn konkrete Maßnahmen, die sich bewährt haben aus Ihrer Sicht und oder die einen großen Einfluss haben beim Thema Frauenförderung?
Also wir haben da einen ganzen Strauß an Maßnahmen, und ich würde mal beginnen damit, dass wir ja einen Frauenförderplan haben seit 2016, den ersten. Wir sind ja Vivantes als kommunales Unternehmen, das dem Land Berlin gehört, hat auch den Auftrag, im Rahmen eines Frauenförderplanes festzulegen, was wir zu dem Thema tun und was wir auf den Weg bringen. Und wir haben in diesem Plan zum Beispiel ganz klare Quoten festgelegt für die Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Das ist überwiegend im ärztlichen Dienst. Wir haben aber auch noch in unseren geschäftsführenden Direktionen zum Beispiel weniger Frauen bis dato gehabt, zu sagen, wir wollen in 2 Jahresschritten ganz konkret eine Steigerung erreichen, wenn die Möglichkeit geboten ist. Und arbeiten da auch mit einem sehr ausgefeilten Kennzahlensystem. Ich glaube, wir haben da, Frau Schmidt, ne, wirklich vorweisbar einmal im Jahr auch eine Berichterstattung, die in die Gleichstellungskonferenz einfließt, wo wir darlegen, sind wir auf dem Weg mit den Quoten bei den Stellenbesetzungen, aber wie sieht es auch aus mit, wo gibt es freie Vakanzen? Wie sind die Fluktuationen, um auch immer steuern zu können, dass wir an der Stelle erfolgreich sind und. Wir lassen das Thema aber auch, und ich glaube, das ist sehr mutig, in die Zielvereinbarung der Führungskräfte einfließen, in deren Bereich eine Unterrepräsentanz besteht. Auch da gibt es eine Messlatte für diejenigen, sind sie denn aktiv auf dem Weg. Als ganz konkrete Programme haben wir seit vielen Jahren zunächst mal ein Netzwerk der Chefärztinnen gegründet, um da die Kompetenz der Frauen auch zu bündeln und die untereinander zu verbinden. Und aus dem heraus haben wir dann auch ein Mentoringprogramm für Ärztinnen entwickelt. Das bedeutet, dass wir jetzt in den 8. Durchgang damit gehen und unsere Chefärztinnen als Mentorinnen zur Verfügung stehen, um ein Jahr lang, ja, es hat sich dahingehend entwickelt, dass es weitgehend Oberärztinnen und Fachärztinnen um die ein Jahr lang zu begleiten auf ihrem Karriereweg. Also wir machen ein wirkliches Karrierementoring, was dann aus den Tandemgesprächen besteht, aber auch noch durch Workshops und Seminare ein Rahmenprogramm hat, und haben da über die Jahre auch schon einige Erfolge zu verzeichnen. Wir hatten gerade vor 2 Wochen die Gleichstellungskonferenz und haben auch da sagen können, aus diesen Tandems heraus gibt es inzwischen 6 Chefärztinnen. Das finden wir schon ganz vorzeigbar. Mhm. auch mehr leitende Oberärztinnen. Und das hat sowohl intern als auch extern inzwischen eine große Wahrnehmung erfahren. Das ist sehr begehrt, dass intern die Chefärztinnen und Chefärzte machen ihre Mitarbeiterinnen darauf aufmerksam. Also da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Und im Rahmen der jetzigen Stabsstelle hoffe ich auch, und da sind wir auch im Gespräch miteinander zu gucken, können wir ein weiteres Programm auflegen? Was wollen wir noch angehen? Das ist ja auch immer ein Ressourcenthema in der Begleitung. Mhm. Und umrahmt wird es natürlich das Ganze auch durch unsere ganzen Maßnahmen zur Vereinbarkeit. Wir sind ja schon seit 2010 zertifiziert im Rahmen Audit Beruf und Familie. Gestern haben wir gerade unser neues Zertifikat bekommen und haben da wirklich in der Bandbreite von Kindernotfallbetreuung über Kita-Kooperationen, eine Kita an einem Standort, eine zweite wird gerade gebaut, über Programm für pflegende Angehörige, spezielle Seminare, aber auch persönliche Beratungen und so ein ganz buntes Potpourri, was wir da unterstützen.
Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch dann Auswirkungen aufs Recruiting hat, weil natürlich, wenn Sie sagen, dass das Mentoring-Programm für junge Ärztinnen auch außerhalb des Unternehmens wahrgenommen wird, dass das natürlich gerade bei der Zielgruppe der Ärzte, die immer schwieriger zu akquirieren sind, dann auch entsprechend Vorteile bringt. Ja, würden Sie das so unterschreiben?
Ich hoffe, dass es so ist, weil ich natürlich auch mit den Kolleginnen von Recruiting das Thema besprochen habe, wir es jetzt auch nochmal explizit herausgestellt haben. Und das ist ein Attraktivitätsfaktor durchaus. Also, und es ist auch so, dass wenn Mentees, die bei uns waren, in einem anderen Unternehmen einen Karriereschritt machen, was wir auch unterstützen, was wir auch ganz bewusst dann wollen, da merken wir zum Beispiel, dass wir den Gewinn darüber auch spürbar erfahren. Also sei es, dass die Frauen dann in dem weiteren Karriereschritt wieder zu uns zurückkehren, was wir schon hatten, oder aber auch Kolleginnen empfehlen, bei Vivantes gibt es ein gutes Programm für Frauen, da lohnt es sich auch, sich zu bewerben.
Ja. Nicht engstirnig zu sein, sondern das Thema im Prinzip weiter zu sehen. Ja.
Ja, weil ich denke, also wenn wir sagen, wir wollen Frauen fördern, dann heißt es nicht nur zwingend, und wir wollen sie auch alle ganz dringend behalten. Ne? Da sind wir schon auch so großzügig und sagen, okay, wenn der nächste Karriereschritt anderswo möglich ist.
Muss man manchmal Menschen auch ziehen lassen.
Ja.
Ja.
Das gehört auch dazu im Leben.
Jetzt habe ich mir gedacht, beim Thema Frauenförderung gibt es ja noch einen kulturellen Aspekt. Im Krankenhaus beschäftigende Landschaft ist multikulturell überall inzwischen. Aber in Berlin wahrscheinlich schon viel, viel länger und noch ganz besonders. Würden Sie sagen, Frau Kolle, dass der hohe Anteil der Mitarbeitenden mit ausländischen, vor allem eben nicht westeuropäischen Wurzeln, vor allem in der Pflege, aber nicht nur dort, das ganze Thema noch komplexer macht? Oder ist es eher so, dass es zur Integration beiträgt, auf Frauenförderungen einen Fokus zu legen?
Also ich denke, es trägt eher zur Integration bei. Wenn wir ausländische Fachkräfte anwerben, das ist ja sicher nochmal ein anderes Thema als die Beschäftigten mit Migrationshintergrund, die wir haben, schafft das natürlich auch erstmal Irritation, dass es sowas gibt, ja, weil das ist ja keine Selbstverständlichkeit überall. Aber es ist schon so, dass es natürlich auch in einem kulturellen Kontext gebunden ist. Und er heißt hier bei uns in Westeuropa, Frauen sind gleichberechtigt, dass wir das auch leben. Wir leben das ja auch sonst im Berufsalltag bei allen Berufsgruppen. Und das ist ja was nicht kulturell in jedem Land so verankert ist.
Genau.
Dennoch ist es ja so, dass und vielfach die Frauen, die zu uns kommen, kommen ja auch, so wie ich das wahrnehme, schon mit einer hohen Autonomie. Weil das ist ja schon auch ein mutiger Schritt, so sein Heimatland zu verlassen und zu sagen, hey, ich bin bei mir zu Hause ausgebildet, ich gehe jetzt anderswo hin oder ich gehe und lasse mich anderswo ausbilden und gehe aus meinem Heimatland raus, ich gehe in eine ganz andere Kultur. Und da finde ich, kann man die Frauen schon auch immer gut abholen. Ja? Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, wie halte ich dann das Gleichgewicht zu meiner eigenen Kultur, um da nicht zu sehr in Konflikt zu kommen.
Ist es vielleicht eher ein Problem der Männer mit ausländischen Wurzeln? Das ist ja auch immer so ein Punkt, den man hier und dort hört. Oder nehmen Sie es anders wahr?
Ich nehme das schon wahr, dass das etwas ist, wo ich dachte, da wären wir einen Schritt weiter, was aber auch wieder so aufpoppt, zu sagen, da spürt man den kulturellen Konflikt schon eher mal, dass die Frauen bei uns auf Augenhöhe arbeiten und dass sie nicht diejenigen sind, die mir dann nur als Mann zuarbeiten, sondern das sind Kolleginnen im wahrsten und im besten Sinne, ja, die, und da setzen wir auch eine Erwartung und machen das auch deutlich. Das ist ja auch eine Kulturfrage in einem Unternehmen. Ja.
Jetzt haben Sie mir für meine nächste Frage eigentlich schon mit zwei Antworten die Frage beantwortet. Ich will es trotzdem Frau Schmidt nochmal stellen, weil Sie vorher auch davon gesprochen haben, dass Frauenförderung für Sie auch bedeutet, Frauen in die Managementpositionen und in unterschiedlichsten Führungsebenen auch letztendlich präsent zu machen und dort auch für Gleichberechtigung zu sorgen. Können Sie noch mal erläutern, wie Ihre Führungskräfteentwicklung diesbezüglich ist? Also wir haben das Mentoring-Programm für Ärzte besprochen, aber so ganz allgemein kann ich mir vorstellen, dass es in die Führungskräfteentwicklung auch kulturell systematisch integriert werden muss, damit das auch wirklich funktioniert. Wie läuft denn ganz konkret gefragt eine Besetzung, wo Sie zwei Kandidaten haben, einer ist ein Mann und einer ist eine Frau? Das ist aber ganz, ganz, ganz praktisch. Mit welcher Sichtweise gehen Sie dann da in der Personalauswahl? Waren jetzt viele Fragen, aber vielleicht steigen Sie einfach mal ein, ja.
Also in einem Bewerbungsverfahren, da achten wir schon mal drauf, dass wir eben auch auf jeden Fall weibliche Bewerberinnen im Bewerbungsverfahren haben. Das haben wir jetzt auch nochmal in unserem Frauenförderplan so schriftlich festgehalten und das ist uns ein großes Anliegen. Und wir haben auch vereinbart, und das ist auch nochmal ein Novum, wenn wir in einem Verfahren, also in Führungspositionen, ne, Chefarztbesetzung, andere Positionen, wenn wir feststellen, wir haben keine weibliche Bewerberin, es gibt ja auch manchmal Positionen, da tun sich weibliche Bewerberinnen schwer, ne, also traue ich mir das zu, ist ja leider so ein bisschen bei Frauen verhaftet, ne, immer so dieses, traue ich mir das zu, das Thema Männer irgendwie gar nicht so, die trauen sich alles zu. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wenn wir also keine weibliche Bewerberin haben, dann setzen wir das Verfahren so ein Stück weit aus und beauftragen einen Headhunter, nochmal ganz konkret weibliche Personen anzusprechen, ob sie sich nicht gegebenenfalls für diese Stelle interessieren. Und dann setzen wir das Verfahren fort. Also das finde ich schon nochmal ein wichtiges Zeichen. Das zeigt, wir meinen das wirklich ernst. Und dann im Verfahren ist es natürlich so, da kriegt die Frau jetzt nicht irgendwie Vorschusslorbeeren, sondern wir schauen ganz genau, wie ist die fachliche Qualifikation und was bringt die Person ansonsten mit. Also das Fachliche ist ja das eine im Bereich Führung, aber genauso wichtig ist es ja, wie verhalte ich mich als Mensch, wie verhalte ich mich als Führungspersönlichkeit und was bringe ich damit. Und am Ende des Tages soll es natürlich der oder die Beste werden. Aber wenn beide gleich gut sind, dann haben wir eben auch unseren Frauenförderplan, der dann sagt, dann möchten wir die weibliche Bewerberin haben.
Konsequent.
Konsequent.
Gibt es in diesem Frauenförderplan oder für Sie selber einen Anteil an Frauen in Führungspositionen, den Sie anstreben? Und wissen Sie aktuell, wo der liegt?
Also das ist haben wir je Berufsgruppe sozusagen festgelegt. Ne? Also wir haben das durchdekliniert für den Bereich der Ärzte, also der Chefärztinnenanteil. Da sind wir heute so bei 25%. Das ist schon sehr gut, wenn man jetzt sich so in Deutschland umschaut. Und da haben wir uns auf mehrere Jahre eben das Ziel gesetzt, den immer ein Stückchen weiter zu erhöhen und das Gleiche dann eben bei den Oberärztinnen, bei den leitenden Oberärztinnen etc. Also haben wir sehr genau durchdekliniert und das Gleiche für geschäftsführende Direktoren, also diejenigen, die unsere Kliniken führen. Und selbst in der Konzerngeschäftsführung sind wir auf einem guten Weg, denn in Kürze haben wir ja zwei Frauen und einen Mann.
Ja, wunderbar. Und jetzt ja auch schon Parität. Also
genau,
insofern auf oberster Ebene ist das Problem nicht präsent. Ja. Jetzt hat Frauenförderung, Frau Kolle, auch immer was mit Veränderungen zu tun. Da mag es bei einzelnen Maßnahmen begründete und unbegründete Widerstände geben auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn Sie heute in Ihrem Referat uneingeschränkt agieren könnten, ohne Restriktionen, welche Themen würden Sie sofort angehen und umsetzen?
Also ich würde das, was ich schon tue oder was wir tun, konsequent weiterverfolgen, weil das sind ja die Maßnahmen oder die Themen, wo wir sagen, ja, das sind die, da kommen wir auf den Weg zu sagen, wir haben irgendwann Parität in den Führungspositionen, das 50-50. Was ich schon vorhin sagte, wäre nochmal das Thema Mentoring zu verstärken, da ein Programm aufzulegen für jüngere Ärztinnen so zu Beginn der Karriere oder so. Das Thema auch nochmal zu gucken, aber auch da haben wir Bewegung, Top-Sharing, weil das ist ja etwas, wo man sagen muss, der Wunsch auch Führungspositionen in den unterschiedlichsten Varianten zu teilen, ist auch bei uns angekommen und wird auch schon umgesetzt. Da vielleicht nochmal zu sagen, okay, da richten wir nochmal ein Augenmerk drauf und die Verankerung in der Kultur, in unserer Unternehmenskultur nochmal zu verstärken, wo wir ja auf dem Weg sind, zu sagen, wir etablieren das Thema, wir geben das in die Durchdringung, wir sorgen dafür, dass es ankommt. Und ich finde das auch weiterhin auf eine sehr partizipative Art. Also zu sagen, wir wollen alle für das Thema gewinnen. Darum geht's ja auch, weil man kann ja auch sehr schnell, wenn man sagt, wir betreiben Frauenförderung, so Widerstand erzeugen und da aber weiterhin auf den Weg zu gehen und zu sagen, wir machen auch den Gewinn und die Sinnhaftigkeit klar. Das, denke ich, würde mir weiterhin Spaß machen, das zu tun, ja.
Ja, sehr, sehr methodischer Ansatz. Ich hatte jetzt gedacht, Sie sagen, also wenn ich könnte, sofort 100 Kita-Plätze mehr, weil da haben wir immer zu wenig. Und wenn ich könnte, dann haben wir das Thema schon mal erledigt. Aber oder sind Kita-Plätze in Berlin kein Problem?
Also das ist eine ganz spannende Entwicklung, die wir gerade wahrnehmen, nachdem es, ich glaube, ein Jahrzehnt ein Riesenproblem war und wir da gut aufgestellt sind. Deshalb kam mir die Idee gar nicht zu sagen, 100 Kita-Plätze mehr oder so. Wandelt sich das gerade hier in Berlin, dass es ausreichend Kita-Plätze zu geben scheint? Wir kommen raus aus einer Situation, wo die Eltern sich schon, wenn sie nur, oder die Menschen, wenn sie daran denken, Kinder zu bekommen, sich schon eine Kita zuerst suchen. Das ist jetzt wieder Aushänge an Kitas gibt, dass auch unsere Kooperationskitas sagen, wir haben freie Plätze. Also das ist ganz verblüffend. Ich denke, das Thema schwappt jetzt in die Schulen. Deshalb, also das zurzeit ein Thema, was ich gerade etwas entspannt und
Das ist eine schöne Botschaft an alle, die alle Ärzte und Menschen, die sich verändern wollen, die jetzt zuhören, weil es ist in der Tat so. Also in meinen Gesprächen ist das so ein prägendes Thema und auch ein Dealbreaker für viele, sich zu verändern, die sagen, ich habe jetzt einen Kita-Platz gefunden, ich kann nicht weg. Also meine Frau oder wie auch immer wir als Familie, wir brauchen unbedingt einen Kita-Platz, ja. Und das ist schwer zu finden.
Das war in der Vergangenheit oft eine spannende Herausforderung, aber ich liebe auch solche Herausforderungen, dass es immer mal hieß, wir haben hier eine spannende Bewerberin oder auch einen spannenden Bewerber, das ist ja in dem Fall völlig egal. Diejenige würde nach Berlin kommen, aber wir brauchen einen Kita-Platz. Mhm. Wie sieht's aus? Genau. Und dann das Unmögliche möglich zu machen, das ist schon auch immer wieder mal gelungen. Aber das hat auch viel mit einem Netzwerk zu tun, das ich über viele Jahre ja aufgebaut habe. Und das war dann auch unser Vorteil, zu sagen, okay, die Stelle wird besetzt, der oder diejenige kriegt einen Kita-Platz, kann. Und wenn es manchmal auch nur zum Übergang war, weil es ja darum ging, wo wohnt auch jemand, das ist ja immer so der Hauptfaktor, wenn ich nach Berlin komme, und dann in Ruhe einen Platz suchen zu können. Mhm. Aber das hat eine große Rolle gespielt. Ja.
Aber interessante Entwicklung. Also hätte ich nicht gedacht. Aber Sie haben ein Thema noch angesprochen, nämlich kollegiale Führung. Frau Schmidt, wie offen sind Sie denn solche Führungsmodelle im Sharing, also auch beispielsweise auf Chefarztebene umzusetzen? Es gibt ja in angelsächsischen Ländern ist das ja durchaus weiter verbreitet. Wie können Sie sich vorstellen, solche Modelle bei sich umzusetzen?
Also, dass wir es uns vorstellen können, zeigt schon die Tatsache, dass wir schon einige dieser, ich sag mal, Top-Sharing-Pärchen haben.
Mhm. Und das funktioniert gut?
Und es funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Und wir sind da auch für die Zukunft im Hinblick auf weitere Stellenbesetzungen offen. Es muss natürlich immer passen, ne? Also die Abteilung muss es hergeben. Es müssen sich die, ich sag mal, die zwei Richtigen finden, wo man dann auch zu der Überzeugung gelangt. Das passt auch zusammen, ne? Menschlich, fachlich, von der Abteilungsgröße etc. Aber wir sind da durchaus offen, ne? Weil das ist einfach nochmal eine zusätzliche Chance, auch Abteilungen eben entsprechend auch zu besetzen und auch Lebensmodelle ein Stück weit mit unterstützen zu können.
Und vielleicht auch, das ist bei, finde ich immer interessant, weil sie kommen dann nicht drum rum, in so einer Konstellation wirklich moderne Führungsstile und wirklich auch in offener Transparenz letztendlich diese Abteilung zu führen. Und das ist ja auch eine Riesenchance. Also finde ich spannend sowas. Wie haben eigentlich die Mitarbeitervertretungen, ich weiß gar nicht, ob sie einen Betriebsrat oder einen Personalrat haben,
Betriebsrat
auf das Thema Frauenförderung die letzten Jahre reagiert? Rennen sie da offene Türen ein oder erzeugen sie Widerstände?
Na, wir haben ja nicht nur einen Betriebsrat, sondern haben ja auch eine Frauenvertretung. Mhm. Und die unterstützt das Thema natürlich sehr. Da sind wir auch in einem guten Austausch und auch Frau Kolle jetzt im Rahmen ihrer Stabsstelle. Und ja, da ist es, wie es im normalen Leben ist, ne? Also wir sind ein großer Konzern, wir haben mittlerweile 20.000 Beschäftigte, hier arbeiten Menschen und da geht das eine besser und das andere auch mal ein bisschen schlechter. Da passiert auch mal irgendwo ein Fehler, ne? Und dann muss man eben drüber sprechen. Aber grundsätzlich sind wir mit der Frauenvertretung in einem sehr guten Austausch. Wir haben ja jetzt auch den Frauenförderplan neu verhandelt bekommen. Das war auch eine Herausforderung, ne? Weil am Anfang natürlich auf jeder Seite auch erstmal ganz hohe Erwartungen waren. Die haben sich nicht immer an allen Stellen gedeckt, aber wir haben es am Ende hinbekommen in einem konstruktiven Austausch, in einer konstruktiven Verhandlung. Und der Betriebsrat, der war auch bei dem Thema Frauenförderplan involviert und trägt das Thema auch mit, wobei man sagen muss, der Fokus liegt bei uns schon ganz klar bei der Frauenvertretung. Das ist eigentlich das Gremium, was sich auch wirklich mit diesem Thema beschäftigt, ja, und das sehr vorantreibt auch.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, ja, wir waren ja ehemals städtische Häuser des Landes Berlin, sodass dieses Thema eigentlich schon für alle immer klar war, dass das auch, also auch das Betriebsratsgremium ist ganz selbstverständlich aus der Personalratszeit in die Betriebsratszeit, ich sag mal, übergeleitet worden damals. Und das Thema ist mitgekommen, so dass das
so ein bisschen Bestandteil der DNA auch, muss man sagen.
Ja, weil ich Betriebsräte oftmals auch bei positiven Themen wie Frauenförderung sehr, also so erlebe, dass man irgendwas vermutet, dass jetzt die Geschäftsleitung mit einem positiven Thema kommt, aber damit eigentlich irgendwie ein trojanisches Pferd sich dahinter verbirgt. Also oftmals ist das Klima ja mit Betriebsräten so vergiftet, dass man auch mit positiven Themen gar nicht mehr durchkommt. Aber wenn es Teil der DNA ist, dann ist es kein Problem. Ich würde zum Schluss gern den Blick noch ein bisschen weiten. Wir haben natürlich jetzt über Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Frauenförderung gesprochen, aber ich würde gern mal den Begriff Diversity nochmal einbringen und eben den Blick daraufhin etwas weiten. Frau Schmidt, was tun Sie ganz allgemein, unabhängig von der Frauenförderung, beim Thema Diversity, um die Vielfalt, die sicherlich hier in Berlin, aber auch in Ihrem Unternehmen herrscht, zu fördern und, ich sag mal, zu pflegen?
Ja, also wir haben vor einigen Jahren, da war ich noch gar nicht so lange im Unternehmen, haben wir einen Diversity-Rat gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen dieses wichtige Thema auch ein Stück weit sichtbarer machen im Unternehmen. Und ich habe mich auch bereit erklärt, da Schirmherrin zu sein, also auch nochmal ein Signal gesetzt, dass mir dieses Thema wichtig ist. Und dieser Diversity-Rat setzt sich aus Vertreterinnen aus den einzelnen Kliniken und Tochtergesellschaften zusammen. Und das ist eine sehr lebhafte, engagierte Truppe, die sich auch regelmäßig trifft und dann eben schaut, was gibt's für Themen in den einzelnen Kliniken? Also eher so örtliche Standortthemen. Und das können durchaus auch mal Probleme sein. Also bei uns ist die Welt ja auch nicht perfekt. Mhm. Ne? Auch da gibt's immer mal Probleme und Themen, derer man sich dann annehmen muss. Aber die überlegen eben auch, was können wir auf Unternehmensebene machen und wie können wir das Thema Diversity auch sichtbar machen. Ne? Also was machen wir zum Diversity-Tag? Nehmen wir am Christopher Street Day teil? Mhm. Wie machen wir es in der Außenwirkung unserer Klinik? Ne? Also was wollen wir zum Beispiel für eine Beflaggung haben? Was gibt es für spezielle Aktionen an den Kliniken? Wie vernetzen wir uns auch in den Kiezen? Das ist ja auch sehr unterschiedlich, ne? Je nachdem, wo eine Klinik liegt. Da gibt es ja auch Aktivitäten. Also es ist ein sehr buntes, vielfältiges Potpourri, was wir von Seiten des Konzerns auch sehr unterstützen. Und wenn wir mal irgendwo ein Thema haben, wo vielleicht Vielfalt mal nicht so gut gelebt wird, also wir sind ein Spiegel der Gesellschaft letztlich bei Vivantes, dann schauen wir, dass wir das auch gut geklärt bekommen, ne? Und da auch den Diversity-Rat unterstützen.
Ja, prima.
Und wir lassen all die Themen ja auch immer noch mal einfließen in unsere Fort- und Weiterbildung. Also wir haben auch zu allen Themen dann immer noch mal unterstützend Seminare, Workshops oder so. Und auch ich habe auch einen guten Kontakt zu dem Vorsitzenden des Diversity-Rats. Wir stimmen uns dann auch schon mal ab und sagen, da gibt's auch Gemeinsamkeiten bei dem Thema. Also da denke ich, haben wir schon ein hohes Bewusstsein und eine hohe Sensibilität auch dafür. Auch wie Frau Schmidt es gerade schon sagte, wenn es schwierige Situationen geben sollte, darauf zu reagieren.
Das ist halt, wenn man so ein großer Klinikkonzern ist, einfach ein Riesenvorteil, dass man einfach gegenüber dem normalen Kreiskrankenhaus solche Themen auch wirklich pflegen kann und mit der Belegschaft zusammen thematisieren kann. Ja, das muss man einfach sagen.
Definitiv. Also Größe allein macht's noch nicht, aber dieses Netzwerk entsprechend zu nutzen, ne, und eben auch zu schauen, wo sind denn welche Menschen mit welchen Interessen und mit welcher Expertise und diese Menschen dann zu vernetzen und das für das Unternehmen sinnstiftend zu nutzen, das ist schon, glaube ich, wirklich ein großer Vorteil eines solchen Konzerns.
Ja, nein, Größe, natürlich nicht Größe allein, aber in einem Kreiskrankenhaus, dann ist die Frauenförderung wahrscheinlich 0,25 irgendwo bei, also das, was Sie vorher auch sagten, irgendwo drangehängt. Genau. Ja. Und sagen wir mal, die Verbundbildung, die ja jetzt immer weiter voranschreitet, auch im kommunalen Bereich, wird ja immer aus Kostenperspektive diskutiert. Vielleicht sollte man das auch mal aus der Perspektive diskutieren, dass man einfach über Verbünde auch nicht nur Kostensynergien heben kann, sondern einfach diese Chancen in der Weiterentwicklung von bestimmten Themen und von der Belegschaft jetzt nicht nur zahlenmäßig, sondern auch eigentlich als Qualitätsthema, dass Verbünde darüber einfach besser funktionieren. Ja. Wünschen wir uns für die Deutsche Krankenhausgesellschaft.
Genau.
Frau Schmidt, Frau Kolle, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass ich hier sein durfte in Berlin. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das Thema Frauenförderung, auch für die Sanierung natürlich. Aber da kann vielleicht das Thema Frauenförderung auch einen Teil entsprechend beitragen. Für Sie persönlich und für Vivantes alles Gute. Danke für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast@bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion von Here We Go und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.